Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Erinnern Sie sich an Grönemeyer, Wann ist ein Mann ein Wann? Klar, erinnern Sie sich. Wahrscheinlich sogar dann, wenn Sie damals noch gar nicht geboren waren. Fast 40 Jahre ist dieser Männerhit alt. Und irgendwie ist es schon absurd, dass wir heute, 40 Jahre später, immer noch darüber diskutieren, wann eigentlich ein Mann ist. Und im Grunde ist die Lage fast noch unübersichtlicher geworden, finde ich, weil auf der einen Seite eine ganze Vielfalt von Männlichkeiten gefeiert wird, darüber haben wir vorhin schon gesprochen, und auf der anderen Seite ein reaktionärer Rollback zu einer Männlichkeit zurück will, die es vielleicht so gar nie gegeben hat. Sie wissen schon, so mit der Keule das Haus verteidigen, während die Frau am Herd steht. Ich frage mich da immer, wenn der Mann angeblich ach so stark und dominant ist, wieso ist er dann gleichzeitig angeblich so in Gefahr? Die Wiener Politikprofessorin Birgit Sauer und der Soziologe Otto Penz, die untersuchen in ihrem aktuellen Buch genau diese Konjunktur der Männlichkeit. Und ich habe mit Birgit Sauer darüber gesprochen, was sie herausgefunden haben. Guten Tag, Frau Sauer.
Ja, guten Tag, ich grüße Sie.
Können Sie mir das beantworten, warum unter Rechtsradikalen, aber sogar unter manchen Konservativen ausgerechnet der Mann als bedrohte Spezies gilt, wenn er doch gleichzeitig ach so stark sein soll?
Was wir herausgefunden haben in unserer Untersuchung ist, dass Geschlechterverhältnisse sich sehr gut eignen, um Identitätskrisen zu illustrieren. Und darum geht's auch in diesen rechten Debatten, wo nicht nur männliche Identität als bedroht gilt, sondern auch die Identität der Bevölkerung, die religiöse Identität in Westeuropa. Aber Geschlechterverhältnisse eignen sich eben ganz besonders, weil jeder Mensch ein Geschlecht hat. Da ist das, was die Rechten bieten, in Wahlkämpfen, in Auseinandersetzungen um Wählerstimmen, dass sie sagen, Männer sind bedroht, durch Gleichstellungspolitik bedroht, durch Regelungen der Anerkennung von Homosexualität bedroht, durch Migranten bedroht. Da ist es ein Angebot, um wieder eine neue maskulinistische Identität zu gewinnen.
Politisch, so verstehe ich Ihr Buch, ist das aber gar nicht unbedingt was, was wirklich so von ganz rechts kommt. Also nicht nur aus der AfD, von Pegida und so weiter, sondern eigentlich sogar aus dem bürgerlichen Lager. Woran machen Sie das fest?
Naja, was wir untersucht haben, sind vor allem rechte AkteurInnen, aber auch konservative AkteurInnen. Auch die christlichen Parteien sind ja VertreterInnen eines eher konservativen Familien- und Geschlechterbildes. Die vertreten das ja schon länger in Übereinkunft auch mit den vor allem katholischen Kirchen. Und aus dieser Mitte heraus kommt diese Suche nach klaren Geschlechtervorstellungen. Und da hat sich ja eben in den letzten 30 Jahren durch die Frauenbewegungen sehr viel verändert. Da hat sich sehr viel für die Situation von Frauen verbessert. Und man könnte sagen, naja, Männer sind da vergessen worden, beziehungsweise es hat nie eine Männerbewegung in dem Sinne gegeben, die sich selbst organisiert hätte oder besonnen hätte darauf, was sind eigentlich Emanzipationsmöglichkeiten für Männer. Und so hat sich in der Mitte der Gesellschaft auch ein Unmut, ein Grummeln gegenüber der Emanzipation von Frauen entwickelt und es auch im Kontext tatsächlich der Veränderung von ganz vielen Geschlechterregulierungen, auch im Kontext der Veränderung von Erwerbsarbeit. Und deshalb sind wir dann zu dem Schluss gekommen, dass sich diese Tendenzen eigentlich in der Mitte der Gesellschaft herausgebildet haben und die Akteure am rechten Rand diese Veränderungen aufnehmen und verstärken, um daraus Stimmen zu gewinnen und aber eben auch Stimmung zu machen.
Das heißt, diese moralische Panik, die Sie beschreiben, das ist eine strategische Panik, oder? Was ist das Ziel dieser Strategie?
Ja, es ist tatsächlich eine bewusst herbeigeführte moralische Panik, eine Panik um Geschlecht, eine Panik um Sexualität, um zu verunsichern. Nicht in Situationen, die ja durch vielfache Krisen gekennzeichnet sind, nicht die Finanzkrise, damit fingen ja die neoliberalen Krisen 2008 an, dann die Covid-Pandemie als Krise, jetzt die Inflation und die Energiekrise. In dieser Krisensituation sind die rechten Akteure, die diese Krisen verschärfen. ja, um sich dann selbst als Retter aus diesen Krisen anzubieten. Und sie bieten sich eben auch als Retter der Männlichkeit an.
Das heißt, es geht eigentlich nur sehr mittelbar um Gleichstellung von Frauen, um die Ehe für alle und so weiter, sondern vor allem um Macht?
Sie meinen jetzt, bei den Rechten geht es um Macht? Ja, sie wollen Ungleichheit zwischen den Geschlechtern herstellen. Sie wollen oder versprechen es zumindest, ganz traditionelle Geschlechterverhältnisse, ganz traditionelle Sexualitätsverhältnisse wiederherstellen, um in diesem Diskurs, den sie da anzetteln, sowas wie Hegemonie herzustellen. Und wir verwenden den Begriff der Hegemonie, um deutlich zu machen, da geht's um Verschiebungen dessen, was normal ist. Ja, dass eben diese Ungleichheit zwischen den Geschlechtern normal sein soll, werden soll.
Und wenn ich Sie richtig verstehe, in Ihrem Buch dann argumentieren Sie auch, dass dieser Kampf gegen Gleichstellung, gegen geschlechtliche Ambivalenz, gegen angeblich verweichlichte Männer auch dazu diene, antidemokratisches Denken in der Bevölkerung zu etablieren. Wie funktioniert das?
Naja, es funktioniert erstmal über ein ganz konservatives, patriarchales Geschlechterbild. Da ist der Mann der Kopf der Familie, er ist der Familienernährer und damit sind ganz hierarchische Überordnungen und Unterordnungen verbunden. Und da dient dann dieses Familienbild als ein Beispiel dafür, wie Gesellschaft geordnet werden soll. Also eine patriarchale Gesellschaft, wo klar ist, da gibt's Hierarchien, da gibt's Ungleichheiten, da gibt's jemand, der ist oben und dann gibt's eben andere, die sind unten. Und die rechten Parteien sind ja in der Regel auch sehr führerzentriert und sie wollen eine solche führerzentrierte Gesellschaft organisieren, nicht? Und die Familie, die patriarchale Familie ist dafür das Beispiel, das Paradebeispiel. Und in diesen ganzen Diskussionen der Rechten, wo sie ganz viel ja auch über das Volk reden und in diesen Erzählungen, das haben wir auch herausgefunden, ist das Volk immer ein unterdrücktes Volk, von politischen Eliten, von Medien unterdrückt. Das heißt, das Volk kann sich eigentlich gar nicht selbst bestimmen. Und das ist ja die Idee von Demokratie, ja, also dass die Bürger und Bürgerinnen sich selbst bestimmen können. In diesen rechten Erzählungen geht es aber gar nicht. Ja? Da wird das Volk als unterdrücktes, als belogenes, betrogenes bezeichnet, das sich gar nicht selber retten kann, das einen Retter braucht. Und das ist eben diese autoritäre rechte Partei.
Daraus ergibt sich eigentlich relativ schlüssig, dass Ihre Vorschläge am Ende des Buches, wie diesem Kampf gegen Gleichstellung, gegen Vielfalt zu begegnen sei, dass sich diese Vorschläge eigentlich gar nicht so sehr um Geschlechterpolitik drehen, sondern eigentlich viel fundamentaler um das politische System. Können Sie das skizzieren, was Sie da andenken?
Ja, also was wir herausgefunden haben in unserer Untersuchung ist, dass mit diesem Mittel der Wiederherstellung von Männlichkeit, dass damit ein Angriff auf liberale Demokratie oder auf Demokratie überhaupt gedacht ist. Durch diese Wiederherstellung einer souveränen Männlichkeit, die zum Beispiel sich überhaupt nicht darum kümmert, wie das Zusammenleben organisiert ist. Wir haben das genannt, die sich gar nicht um Sorge, um Fürsorge, um Empathie, um andere Menschen kümmern muss.
Das sondern, ist ja schon ein Stichwort, was Sie als Gegenvorschlag in Ihrem Buch skizzieren, die Sorge zum Beispiel.
Genau, also unsere Idee ist, dass in dieser Krisensituation auch durch die Bedrohung, durch autoritäre Kräfte eine auch sicher neue Vorstellung von Demokratie etabliert werden sollte, die sich viel mehr um Sorge und um Empathie dreht. Früher hat man das Solidarität genannt. Wir würden das auch wieder Solidarität nennen, wollen aber noch mal viel mehr diese Sorge um sich selber, aber vor allem auch um andere, um die Natur stark machen, um deutlich zu machen, das Zusammenleben in einer Demokratie muss neu organisiert werden, kann nicht nur auf Ausbeutung von Arbeit basieren, kann nicht nur auf Ausbeutung von Natur basieren, und kann eben nicht auf der Vorstellung basieren, die diese autoritären Rechten gerne etablieren wollten. Jeder kann machen, was er will, vor allem, was er will.
Die Wiener Professorin für Politikwissenschaften Birgit Sauer. Sie hat zusammen mit dem Soziologen Otto Penz das Buch geschrieben Konjunktur der Männlichkeit, affektive Strategien der autoritären Rechten. Das ist im Campus Verlag erschienen und kostet 30 Euro. Und Frau Sauer, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch sehr.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.